Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. In gut 4 Wochen wählt Europa ein neues Parlament und nicht alle demokratischen PolitikerInnen sind zuversichtlich, dass sich diesmal ein Rechtsruck vermeiden lässt. Wie geht es Yvonne Rieh damit, die ihren Wahlkreis in einer absoluten Europastadt hat, nämlich in Aachen? Darüber spreche ich mit der SPD-Abgeordneten und die habe ich diesmal in ihrem Büro im Otto-Wels-Haus in Berlin getroffen. Ihr hört Folge 58 des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Ja, und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Ja, und während sich Medien und Politik fragen, wie sie die Kommunikationsstrategie der AfD entzaubern können, sorgt die Ampelkoalition nach wie vor verlässlich für Streit und Zankschlagzeilen. Warum gelingt ihr in vielen Bereichen nicht das, was sie gesellschaftspolitisch ja schafft? Einigkeit herstellen und Gesetze verabschieden. Auch darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Rieh, heute sind wir in Ihrem Büro.
Genau.
Im Otto-Wels-Haus. Vielleicht dazu ganz kurz, können Sie erklären, was es mit dem Otto-Wels-Haus auf sich hat? Weil im Podcast waren wir schon bei den anderen beiden Abgeordneten, Katharina Beck und Anniko Glückowski-Merten im Jakob-Kaiser-Haus. Was hat es jetzt hier mit dem Gebäude auf sich und warum sind Sie hier?
Genau, also das Otto-Wels-Haus ist tatsächlich einer der, also man kann gar nicht sagen der neueren Liegenschaften, aber es ist zumindest eine Liegenschaft, die nicht von vornherein geplant war als Abgeordnetenbüros. Weil es ist ein Haus, was ein bisschen weiter weg ist und die Büros sind auch nicht unterirdisch mit dem Reichstag verbunden. Und es war da einfach Zeit oder es wurde einfach gebraucht, als es immer mehr Abgeordnete geworden sind. Und zumindest bei der SPD ist es so, dass auf alle Gebäude die Abgeordneten einfach verteilt werden. Zum Teil gibt es Landesgruppenmuster. Hier in dem Haus zum Beispiel sitzen super viele Berliner Abgeordnete von uns. Aber es sitzen hier vor allen Dingen auch die AußenpolitikerInnen und Menschen wie ich, die nirgendwo reinfallen, aber die sich tatsächlich auch ein bisschen gewünscht haben, in der Nähe von gewissen anderen Abgeordneten zu sitzen. Und deswegen sitzen wir hier. Also ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Büros sind hier größer, man ist nicht so ganz unter dem Brennglas, dass man irgendwie wirklich so ganz zusammengefärscht Abgeordnete neben Abgeordnete sitzt. Aber meine Mitarbeitenden finden es nicht so toll immer, weil man bei Wind und Wetter natürlich dann trotzdem zum Reichstag rüberlaufen muss und es dann schon 10 bis 15 Minuten dauern kann, je nachdem, ob man jetzt einen Ferien haben muss oder so. Und das finden die gar nicht so toll, vor allen Dingen auch, weil die Kantine ja in der anderen, also tatsächlich direkt am Reichstag ist.
Sie haben jetzt gesagt, Menschen wie ich, die nirgendwo reinfallen, wie, also Sie sind ja aber auch in der Landesgruppe zum Beispiel.
Genau, ne? Aber unsere Landesgruppe ist so groß, also es ist ja Nordrhein-Westfalen, wir haben 49 Abgeordnete, wir sitzen tatsächlich überall. Also es ist bei uns so ein bisschen sortiert, dass diejenigen, die eine Funktion haben, der geschäftsführende Fraktionsvorstand, viele von den SprecherInnen sitzen im Jakob-Kaiser-Haus. Dann, wie gesagt, die außenpolitischen SprecherInnen sitzen hier im Otto-Wels-Haus, die meisten. Auch unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die den ganzen Außenbereich verantwortet, sitzt hier. Und dann tatsächlich die Berliner und bayerische Landesgruppe zum größten Teil. Und ich bin ja weder Außenpolitikerin mit Schwerpunkt noch Bayerin noch Berlinerin und das sind dann halt die Menschen wie ich gerade meinte. Aber hier tatsächlich neben mir sitzen auch drei NRW-Kollegen tatsächlich sogar.
Also Sie haben schon gesagt, es dauert länger, bis man im Bundestag rüberkommt, in den Reichstag. Heute müssen Sie da ja hin, habe ich gesehen. Steht eine wichtige Entscheidung an? Oder was heißt eine wichtige? Sind alle Entscheidungen wichtig? Aber es ist eine außergewöhnliche oder umstrittene Entscheidung. Genau, es geht um das Selbstbestimmungsgesetz, wo man unter anderem seinen Namen ändern kann, einfacher ändern kann und auch seine Geschlechtszugehörigkeit. Freuen Sie sich, dass das jetzt endlich abgeschlossen wird, dass es jetzt an einem Punkt ist, wo man sagt, man kann eine Entscheidung treffen, weil es wurde ja sehr stark debattiert?
Also ich persönlich freue mich. Ich muss auch gestehen, dass das ein Gesetz ist, wo ich die meisten Bedenken nicht ganz nachvollziehen kann, weil man ja niemandem was wegnimmt, sondern man gibt Menschen, die sehr lange sehr viele Schwierigkeiten hatten, weil sie sich nicht in der Identität, in der sie geboren sind oder in dem Geschlecht, mit dem sie geboren worden sind, wohlgefühlt haben oder dass das nicht dem entsprochen hat, wie sie sich identifizieren. Und dadurch, dass wir diesen Menschen das Recht geben, ihren Geschlechtseintrag und auch ihren Namen zu ändern und wir die GegnerInnen des Gesetzes immer wieder auch etwas zuspitzen, das dann auch häufiger hin und her tun zu dürfen, nehmen wir anderen Menschen ja keine Rechte weg. Es ist ja auch nicht so wie bei finanziellen Entscheidungen, dass dadurch, dass man einigen Menschen ihre Rechte zugesteht oder dass dadurch, dass sie vielleicht diese Rechte auch wahrnehmen können, dass dann die Rechte für andere dann weniger werden. Also ich verstehe diese sehr hochgezogene Debatte in dem Sinne nicht, weil wir ja eigentlich nur Menschen entgegenkommen, dass sie zu ihrem Recht kommen, aber die Rechte von anderen Menschen überhaupt nicht anfassen.
Ja, es gibt keinen Zwang jetzt, sein Geschlecht öfter zu ändern. Das,
genau.
Das finde ich auch immer erstaunlich, ja. Also eine Sache wird ja auch mitunter diskutiert, dass es eine Sorge oder eine Angst gibt, dass Männer das ausnutzen könnten, um sich Zugang zu verschaffen zu Orten, die halt speziell für Frauen nur zugänglich sind. Also Beispiel ist ja, glaube ich, immer die Sauna, die Frauensauna oder so. Wie kann man solchen Ängsten begegnen? Das hat ja nichts oder sehr wenig Rationales, sagen wir es mal so.
Also diese Art von Ängsten nehme ich auch ernst. Also das ist nun mal Realität in Deutschland, dass es natürlich auch die Angst gibt vor Übergriffen oder dass viele Menschen häufig auch Frauen sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und da natürlich aus dem Grund auch eine Angst oder eine grundsätzliche Angst oder auch eine Unsicherheit da ist oder ein Unwohlsein da ist. Andererseits ist es, glaube ich, eine Sache, die wir grundsätzlich angehen müssen. Also ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass Männer, die übergriffig sein wollen oder die übergriffig sind, sich nicht sowieso nicht davon abhalten lassen, dass sie jetzt in eine Frauensauna nicht reinkommen oder dass sie in der Frauenumkleide oder in der Frauendusche jetzt nicht sind. Also die wenigsten Übergriffe finden ja in diesen Räumen statt, sondern es ist ja häufig, die Statistiken zeigen es ja, dass es manchmal sogar wirklich in den eigenen vier Wänden ist oder dass es halt tatsächlich in nicht ganz so exponierten Stellen ist, wo die Menschen sowieso schon weniger anhaben, sondern eigentlich sogar in Räumen, wo man sich sicherer fühlt als in den genannten Räumen. Und ich glaube, dass man das auch anders angehen muss, dass man grundsätzlich einfach viel mehr Sensibilität gegenüber diesem Thema haben muss, aber vor allen Dingen auch eine größere Sensibilität haben muss, wenn es solche Vorwürfe gibt, wenn mehr Frauen sich trauen, tatsächlich auch Vorwürfe zu erheben und einfach dafür zu sorgen, dass es eine größere Sichtbarkeit gibt und eine größere Glaubwürdigkeit für diese Frauen. Also dass nicht sofort dann irgendwie erstmal unterstellt wird, dass die Frauen sich das ausgedacht haben oder so. Und das sind ja eigentlich eher die Muster, die passieren. Das ist ja eigentlich eher so, dass das automatische Reaktionen sind, die viel, viel gefährlicher sind für Frauen, als wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir ermöglichen Menschen, ihren Geschlechtseintrag zu ändern und eventuell dann als Mensch, der als Mann geboren wurde oder mit dem männlichen Geschlecht irgendwie geboren wurde, sich dann irgendwie dann vielleicht Zugang zu Frauensaunen zu verschaffen. Also ich würde das ganz anders angehen und glaube echt nicht, dass das bestehende Problem wirklich noch so sehr verschärfen wird.
Ich finde, es ist ja auch ein eigentlich ganz gutes Beispiel, dieses Gesetz, wo die Ampel erfolgreich zusammenarbeitet. Ja. Also das sind oft diese gesellschaftspolitischen Bereiche, wo es dann doch möglich ist, eine Einigung auch zu erzielen. Wieso klappt das da so gut und in vielen anderen Bereichen dann nicht so gut, wo man doch eher so ein zerstrittenes Bild hat, wo jetzt gab es auch eine Umfrage, ne, dass vor allem die Menschen aus ärmeren Verhältnissen zum Beispiel, ja, der Ampel wenig zutrauen oder da sehr enttäuscht sind?
Ich glaube, es liegt tatsächlich an etwas, was ich ja vorhin gesagt habe, das ist, wenn es um Freiheitsrechte geht oder auch um BürgerInnenrechte, dass es ja etwas ist, was nicht endlich ist, also es sind ja keine Ressourcen, wo wir dann irgendwie ressourcenschonend oder sparsam damit umgehen müssen oder dadurch, dass wir da jetzt was möglich machen, nehmen wir anderen Leuten was weg, sondern es ist ja wirklich, dass wir mehr Menschen etwas ermöglichen und es wirklich um persönliche Freiheit geht. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Es, glaube ich, das Problem ist eher, und das sehe ich gar nicht nur als Problem der Ampel, sondern ich glaube, in jeder Konstellation wäre es in dieser jetzigen Situation ein Problem, dass soweit es darum geht, dass man natürlich Haushaltsmittel braucht, dass es dann um finanzielle Ressourcen gibt, natürlich eine ganz andere Priorisierung in den drei Parteien einfach stattfindet und man dann natürlich auf einmal anfängt zu ringen, ja, wenn ihr da jetzt aber Mittel reinstellt, dann wollen wir da aber auch Mittel haben und dann sind die Mittel irgendwann endlich und dann wird halt gerungen darum, wer sich jetzt durchsetzen kann. Aber bei den Punkten, wo es wirklich darum geht, persönliche Entfaltung von Menschen, persönliche Freiheiten von Menschen, dass wir Menschen auch gar nicht unter Generalverdacht stellen wollen, sondern erstmal davon ausgehen, ausgehen, dass jeder Mensch die Chance haben sollte, sein oder ihr Leben so zu führen, wie sie es für richtig halten und wie sie es wollen. Da sind wir uns ja von Anfang an einig gewesen.
Es gab auch, also es ist auch auf einer europäischen Ebene, aber es ist jetzt endlich die, also endlich, weil nach ganz langer Zeit die EU-Asylreform beschlossen worden. Das ist so ein ähnliches Thema, ne, wo ja sehr viel gerungen wird. Sind Sie froh, dass es jetzt die Reform gibt oder gehören Sie zu den Kritikerinnen, sagen Sie, das hätte so nie beschlossen werden dürfen?
Teils, teils. Also ich finde, das ist einer der schwierigsten Fragen und auch das schwierigste Thema, was wir, glaube ich, in dieser Legislatur hatten, weil einerseits verstehe ich dieses endlich und ich habe auch die Angst, dass es gerade jetzt vor der Europawahl, weil wir wissen ja nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl im Juni sind und vor allen Dingen, weil ja auch jedes Jahr aufs Neue in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten Wahlen anstehen. Wir müssen nur auf die Niederlande gucken und wir wissen nicht, also gerade Beispiel Niederlande, wir wissen halt nicht, wie die Wahlen ausgehen. Und wenn es in immer mehr Staaten einen Rechtsruck gibt, das einfach klarer ist, wir wollen gar keine Migration und wir wollen noch härter werden, dann kann es sogar jetzt der letzte Zeitpunkt gewesen sein, dass wir überhaupt noch, also dass das sogar das Progressivste ist, was möglich war, obwohl die Dinge, die da drin stehen, also sind für mich überhaupt nicht progressiv. Aber wir sind ja so ein bisschen unter Zeitdruck, wenn man sich einfach anschaut, wie die politische Situation, die politische Gemengelage sich entwickelt. Und vor allen Dingen, was ich schon sehr ernst nehme, ist auch der Ruf nach mehr Solidarität von den südlichen Mitgliedstaaten, die ganz klar sagen, also so wie es bisher war, durch das Dublin-Abkommen, funktioniert soweit nicht mehr. Ihr könnt nicht alles an uns abschieben und sagen, nur weil die Menschen bei uns ankommen, sind wir dann für die verantwortlich. Damit macht ihr es euch auch zu einfach. Und dann gibt es natürlich Staaten, die sich komplett rausziehen aus jeglicher Verantwortung, wie vor allen Dingen auch bisher zumindest Polen oder auch Ungarn. Und dass man das zusammenbringen muss, sehe ich absolut. Ich finde allerdings, die Maßnahmen, die zum Teil beschlossen worden sind, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie es umgesetzt werden soll. Also gerade auch der Schutz der EU-Außengrenzen, da frage ich mich schon, wie man das vereinbaren möchte mit dem Menschenrecht oder auch mit dem Grundrecht von Menschen auf Asyl und vor allen Dingen auch auf rechtliche Verfahren, die auch ja diesen Menschen zustehen. Und wie das umgesetzt werden soll, weiß ich wirklich nicht. Also deswegen, also den Inhalt finde ich nicht gut. Da hätte ich mir da durchaus auch einfach Maßnahmen oder auch Beschlüsse gewünscht, die viel mehr die Realität abbilden und dann vor allen Dingen auch die Menschenrechte abbilden. Aber die EU ist nun mal seit vielen Jahren immer auf so einer Klippe, wo es immer rechter wird und immer wir einfach nicht mehr wissen, was für Landesregierungen sonst noch gewählt werden. Also wir haben ja da jetzt schon gesehen, dass bei dieser GEAS-Diskussion Deutschland eigentlich sehr wenig Verbündete hatte, die bereit waren, was Progressiveres, was Offeneres, was Menschenfreundlicheres zu fordern. Und diese Verbündeten werden halt immer weniger. Obwohl man natürlich, ich habe ja Polen genannt, auch sagen muss, dass mit Polen natürlich dann jetzt auch nochmal auch eine Wende in die andere Richtung möglich ist.
Ja, das klingt ein bisschen so, als hätten Sie tatsächlich eher die Sorge oder würden eher davon ausgehen, dass es bei der Wahl auch einen Rechtsruck gibt.
Ich befürchte es zumindest, weil es ja, weil wir als in Deutschland waren wir ja tatsächlich noch sehr stabil. Wir waren ja tatsächlich ein Land, wo man sagen musste, okay, wir hatten jetzt seit 2013 eine AfD, die sehr rechts war. Das war das Rechteste, was wir in vielen Parlamenten sitzen haben oder eigentlich in sämtlichen Parlamenten sitzen haben. Und trotzdem war die AfD sehr marginal. Also war jetzt nicht unbedingt eine sehr relevante Partei. Man konnte ohne die AfD regieren, man konnte ohne AfD Oppositionsarbeit machen. Wenn man sich jetzt aber die Umfragen anschaut, sowohl für Europa, aber auch für viele Landtage, die ja jetzt gewählt werden, dann ist das ja schon sehr erschreckend, was allein schon in Deutschland für Umfrageergebnisse veröffentlicht werden. Und die Wahl in den Niederlanden hat mir zumindest gezeigt, dass es eine gute Alternative geben kann. Franz Timmermans hat ja durchaus eine Alternative angeboten. Die Umfragen jemanden wie Geert Wilders gar nicht auf dem Schirm haben können und trotzdem gehen die Wahlen dann so aus, dass man sich schon ratlos fragt, wie soll eine Regierungsbildung stattfinden und wie sollen wir mit so einer Regierung dann so zusammenarbeiten, wie wir es bisher mit den Niederlanden gemacht haben. Also das geht ja immer weiter. Italien hat ja auch einen Rechtsruck vollzogen. In der Frankreich haben wir vor ein paar Jahren ja noch alle zusammengezittert, dass sich Emmanuel Macron durchsetzt und nicht Marine Le Pen. Und so geht's ja wirklich durch sämtliche EU-Staaten. Und das wird sich ja auch wieder spiegeln in der Wahl des Europaparlaments. Und das ist kein gutes Gefühl.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, so für sich so einen Ansatz zu haben, wie Sie dagegen steuern können? Also Sie sind natürlich jetzt keine EU-Kandidatin für die Wahl, aber so als Politikerin gefragt, also diesen Trend, den Sie beschrieben haben, den es ja in jedem Bereich gibt, politischen Bereich.
Also für mich ist das unglaublich schwierig, das zu beantworten, weil es natürlich bei mir im Wahlkreis eine ganz andere Stimmung ist. Also Aachen ist eine Europastadt. Aachen ist eine Stadt, bevor die AachnerInnen in großer Mehrheit Europa in Frage stellen oder fordern, dass wir Grenzen zumachen müssen, da müsste schon einiges passieren. Also das sind so Rechte und auch Selbstverständlichkeiten, die wir auch mit voller Überzeugung einfach auch verteidigen würden. Das haben wir sehr deutlich während Corona gemerkt. Da war ja tatsächlich, fast alle Grenzen waren in Europa geschlossen. Die Grenzen in Aachen wurden so lange und so, also so offen gehalten, wie es möglich war unter sämtlichen Corona-Vorkehrungen. Und ich habe damals auch von vielen Menschen, die dort gelebt haben, die Angst wahrgenommen, dass sie gesagt haben, selbst die Einschränkungen, die es dann in Aachen gab, die sehr leicht waren im Vergleich, selbst da hatten die Menschen Angst, dass die nicht mehr zurückgenommen werden. Sie meinten halt, was, wenn jetzt die Gelegenheit genutzt wird, dass das genauso bleibt jetzt immer. Und das wollen wir nicht. Deswegen fällt es mir manchmal etwas schwer, mich in andere Wahlkreise reinzuversetzen, weil bei uns wird das halt gelebt. Also bei uns, ich hatte jetzt letztens eine Veranstaltung in einem Gebäude, das genau auf der Grenze steht zwischen den Niederlanden und Deutschland, wo gesagt wird, der eine Teil steht in Deutschland, der andere Teil steht in den Niederlanden. Und während Corona wären da die Corona-Vorschriften halt national umgesetzt worden, hätte man, um von einem Gebäudeteil in den nächsten zu gehen, hätte man jedes Mal einen Schnelltest vorzeigen müssen, den negativen. Das ist halt die Realität, in der wir leben. Und da ist natürlich niemand bereit zu sagen, wir wollen wieder zurück zu einem Europa der Grenzen. Manchmal wünsche ich mir, dass vielleicht so eine Art Austausch stattfinden würde und die Menschen, die vielleicht weiter weg von Grenzregionen leben, zumindest mal vielleicht für ein paar Tage, für eine Woche oder so mal erleben würden, wie, was für eine Erleichterung das einfach auch ist und wie viele Menschen eigentlich tagtäglich hin und her pendeln und was für Freundschaften und was für Beziehungen einfach auch geschlossen worden sind und dass das eigentlich ein Gut ist, was wir gar nicht mehr missen wollen. Ich glaube auch, dass es wichtig wäre, die Menschen nochmal daran zu erinnern, wie es wäre, wenn wir Europa nicht hätten. Gleichzeitig ist natürlich dieses Stichwort Dexit etwas, wo erschreckenderweise viele Menschen jetzt auf einmal wieder darauf anspringen. Also ich muss sagen, dass das tatsächlich eine Frage ist, die ich auch aufgrund meines Wahlkreises ganz schlecht beantworten kann, um zu sagen, was müssten wir eigentlich für Punkte ansprechen, um die Leute wieder von Europa zu überzeugen und davon, dass wir bei dieser Idee bleiben sollten.
Ja, es hat ja wahrscheinlich viel mit dem, was ich vorher auch gesagt habe in der Umfrage, ne, dass es ja bestimmt ein bestimmtes Milieu vor allem ist, das sich teilweise ja auch zu Recht abgehängt fühlt oder sich abwendet von der Politik aus dem Gefühl heraus, nicht gesehen zu werden oder dazu wenig zu bekommen, was ja, das hatten wir ja schon öfter im Podcast, einfach auch eine Krisenerscheinung ist. Also es ist ja jetzt nicht die Zeit, wo alles blüht und man verteilen kann, ne? Aber also das hat schon damit zu tun, ist nochmal so eine Frage auch, wie man Menschen vielleicht anspricht und erreicht und sie da abholt, wo sie sind, ja. Gab es jetzt, fand ich, unterschiedliche, aber interessante Ansätze. Also einmal gab es ja das TV-Duell Thüringen, ne? Bernd Höcke, ich sage auch schon Björn. Björn Höcke und Vogt. Und ja, es gibt ganz unterschiedliche Lesarten dieses Duells. Was ist da Ihre Meinung oder Haltung? Finden Sie das richtig? Glauben Sie, dass man da über so eine direkte Auseinandersetzung in so einem Format TV-Duell die Leute, über die wir gerade auch gesprochen haben, ja, die sich ja aus irgendeinem Grund von der AfD angesprochen fühlen, dass das hilft?
Ich finde das tatsächlich eine der schwierigsten Fragen, die es gibt. Also es ist ja tatsächlich eine Glaubensfrage. Viele sagen ja, eigentlich müsste man der AfD mehr Plattform bieten und mehr Möglichkeiten, einfach ihre wirklichen Ziele, ihre wirklichen Inhalte, Forderungen zu publizieren und irgendwie auch weiter auszuführen. Damit entzaubern sie sich selber. Das sind halt auch häufig Menschen, die sagen, man muss denen einfach nur mal ein bisschen Verantwortung geben. Dann werden ja alle Menschen sehen, dass sie es nicht können. Und gleichzeitig gibt es ja Menschen, die sagen, wenn die jetzt in jeder Talkshow auftreten, wenn sie bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie immer mehr Platz bekommen, wenn es diese TV-Duelle gibt und man ihnen immer mehr Platz zuräumt, dass es dann zu der Normalität wird und die Menschen dann gar nicht mehr merken, was da eigentlich für Tabus gebrochen werden zum Teil. Ich finde es wirklich schwierig. Also ich persönlich tendiere eher zur zweiten Gruppe, dass ich auch glaube, dass gerade wenn das unwidersprochen ist, was natürlich in vielen politischen Talkshows, aber auch im Format wie so ein TV-Duell ja häufig ist, dass er moderiert wird, aber nicht eingeordnet wird, dass dann halt sehr leicht der Eindruck entstehen kann mit, das ist doch völlig okay. Und wenn jemand das im Öffentlich-Rechtlichen sagen darf oder wenn es jemand im Fernsehen sagt oder wenn VertreterInnen von demokratischen Parteien in den Diskurs mit diesen Menschen gehen und dann irgendwie tatsächlich auch seriös, konstruktiv mit den Argumenten umgehen und damit konfrontiert werden, dass das völlig okay ist, dass es dann halt etwas ist, was auch sagbar und was denkbar ist. Und wir haben in Deutschland das hohe Gut der Meinungsfreiheit, deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass man das einschränken sollte. Die Frage ist aber wirklich, ob man darüber hinaus, außerdem, dass alle ja sagen und denken dürfen, was sie wollen, also in bestimmten Rahmen, dass man dann auch nochmal die Plattform größer machen muss. Also dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht bei sämtlichen Polit-Talkshows, egal wer eingeladen ist, gerne auch wenn SPD-VertreterInnen eingeladen werden, dass es dann Disclaimer geben muss, was von den Dingen, die gesagt worden sind, auch wirklich faktisch belegbar sind. Weil einfach nur moderiert, aber nicht einordnend solche Sachen verstehen zu lassen, halte ich für super gefährlich.
Ja, es gibt dann die Live-Checks mittlerweile auch. Also ich glaube, es gab es auch bei dem. Aber das ist natürlich ein anderer Kanal. Ja. Also ja. Ne, man liest ja nicht unbedingt, zumal wenn man es nicht in Frage stellt, was da gesagt wird, liest man ja nicht parallel mit. Also das glaube ich auch, da haben Sie recht, das ist auch nicht leistbar. Also aus Redaktionssicht oder jemand, der das moderiert, kann das gar nicht leisten, das Fakten zu checken letzten Endes. Naja, was sich ja herausgestellt hat, es gab ja so Momente, dass das Mettbrötchen in Thüringen nicht Mettbrötchen heißt, sondern gehacktes Brötchen. Also ne, so diese Momente, wo man dann lesen kann, er wurde entlarvt, weil er eben aus NRW kommt, also jetzt Björn Höcke und gar nicht in Thüringen verwurzelt ist. Da, also ich glaube, viele denken, dass diese Momente auch zum Teil schon zu so einer Entlarvung zählen, weil man dann eben klar machen kann, dem geht es gar nicht um das Bundesland. Der ist hier nur hierher gekommen und möchte das quasi für sich nutzen.
Aber ich habe mich wirklich bei dieser Mettbrötchen-Geschichte gefragt, ist das wirklich das Niveau, auf dem wir einen Björn Höcke stellen wollen? Ist das wirklich der Vorwurf, den wir ihm machen? Weil wenn wir jetzt wirklich das weiterdenken, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann dürfte, also wenn man sich jetzt die anderen Parteien anschaut, gibt es auch viele Menschen, die einfach von einem Bundesland ins andere gezogen sind, die in einem Bundesland schon Politik gemacht haben, dann aus verschiedenen Gründen einfach woanders hingezogen sind und dort auch Politik machen. Das ist ja auch völlig legitim. Das ist ja nicht der Vorwurf, dass ich sage, ach, aus dem Grund ist Björn Höcke ein unseriöser Politiker, sondern man versucht ja dann, durch gewisse Konstruktionen oder durch gewisse Punkte, die dann irgendwie gut greifbar sind, ja etwas zu konstruieren, nur weil man ihn in den anderen Punkten schwerer zu fassen bekommt. Aber eigentlich geht es ja wirklich darum, dass er seit Jahren die Grenze des Sagbaren verschiebt. Ich meine, er hat ja damals auch diesen Parteitag, glaube ich, abgehalten, wo ja sämtliche Reden gehalten worden sind, die ja auch die deutsche Geschichte in Frage gestellt haben, neu eingeordnet haben, wo er auch Geschichtsklittung betrieben hat. Und das allein ist ja, das ist ja das Problem. Und seitdem bringt er immer und immer wieder menschenverachtende und menschenfeindliche Zitate. Er stellt Forderungen auf, die immer wieder auch das AfD-Programm, was ja jetzt sowieso schon sehr rechtsextreme Punkte zumindest enthält oder auch Tendenzen enthält, dass er die ja immer wieder weiter übertrumpft und eigentlich immer weiter geht mit seinen Forderungen und das immer weiter auch vor sich her schiebt. Und das ist ja der Punkt, warum Björn Höcke so gefährlich ist und nicht, weil er nicht aus Thüringen kommt, aber trotzdem Politik für Thüringen machen möchte. Und das ist ja aber trotzdem das. Und deswegen halte ich es, also ich verstehe völlig den Impuls auch in so einer Online-Community zu sagen, alles, wo wir ihn zu packen bekommen sollte, packen wir jetzt. Aber die Frage ist halt, ob das wirklich die politische Aufklärung ist, die wir brauchen, oder ob es nicht am Ende eher dazu führt, dass sich die Leute noch mehr vor ihm versammeln und sagen, ja, also das ist ja jetzt ein bisschen doppelte Standards, wenn wir uns jetzt darauf versteifen, weil das kann man allen anderen Leuten auch vorwerfen. Also mir fallen so viele Leute ein, die nicht in dem Bundesland Politik machen.
Ja, ich glaube, das ist so Teil, also ich hatte das Gefühl, es schließt an diesen ostdeutschen Diskurs speziell an, ne, dass viele Westdeutsche einfach nach Ostdeutschland kommen, um dort
das auf jeden Fall.
Die Macht zu übernehmen, ja, was ja in dem Fall dann auch sprichwörtlich so ist. Ja, es war ja auch nicht im Öffentlich-Rechtlichen, das war auch interessant, ne? Es war ja Springer oder Welt-TV, wo mit Sicherheit auch sowas wie Quote oder Sensationswert eine Rolle spielt, würde ich mal sagen. Also das, ja, haben ja auch alle dann berichtet drüber, ja. Das ist natürlich ein Ereignis dann.
Genau, also diesmal war es bei Welt-TV, aber es ist ja grundsätzlich, wenn man es sich ganz irgendwie anschaut, ist ja die Frage auch immer wieder da, warum werden AfD-VertreterInnen auch in andere Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen eingeladen, wo es zum Teil gar keinen Bezug gibt. Also wo man ganz ehrlich sagen muss, okay, das ist überhaupt kein Thema, wo die AfD unbedingt eingeladen werden muss. Aber es wird halt immer mehr zur Normalität. Und es wird halt, ist halt so ein bisschen so wie, ja, die AfD gehört jetzt irgendwie automatisch dazu. Und ich würde mir schon manchmal wünschen, auch wenn ich weiß, dass solche Aussagen wie die ich jetzt treffen werde, natürlich ganz schnell als Zensur aufgetan werden, dass man zumindest gewichtet, also dass man zumindest sagt, okay, nach welchen Kriterien sucht man aus, und man sollte aus meiner Sicht zumindest vorsichtiger damit umgehen, dass man die AfD genauso behandelt oder dass man sagt, die AfD-VertreterInnen lädt man ein, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine andere Partei nicht kann oder so, sondern dass man dann durchaus auch nochmal ganz klar sagen muss, die AfD vertritt eine Meinung, die erschreckt viele Menschen, zumindest wenn man den Umfragen trauen kann, also wenn man die Umfragen wirklich empirisch dann quasi zurückrechnet und repräsentativ irgendwie nimmt, die viele Menschen in Deutschland haben, aber es ist nicht die Mehrheit. Und das müsste man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, weil es ist so, dass die AfD vielleicht irgendwie an zweiter Stelle, an erster Stelle in einigen Bundesländern bei Umfragen stehen, aber das ist trotzdem nicht die Mehrheit. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass auch eine CDU, CSU, die bei 30% steht, mit in einigen Bundesländern und auf Platz 1 steht, repräsentiert trotzdem nicht die Mehrheit. Es gibt 70%, die anders wählen würden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade bei der AfD oder im Fall der AfD uns auch immer wieder bewusst machen müssen, dass das nicht eine Mehrheitsmeinung ist.
Naja, beim Bundespresseball sind sie nicht eingeladen, habe ich gelesen. Die AfD-Vertreter ist vielleicht ein Anfang, ja.
Bei der Berlinale waren sie ja auch nicht
genau,
eingeladen.
Genau, bei der Berlinale auch nicht. Aber das hat ja genau diese Debatte dann ausgelöst, die Sie gerade beschrieben haben. Also es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, das ist auch nicht richtig. Ja, also wenn PolitikerInnen aller Parteien eingeladen werden, dann muss das auch bei der AfD so sein, weil sie ja nun mal gewählt sind, ja.
Ich finde, es ist eine Sache. Also ich kriege das ja im Bundestag durchaus mit. Es ist eine Sache, die wir im Bundestag natürlich ganz anders handhaben müssen, wo die Bundestagspräsidentin natürlich darauf achten muss, dass alle Fraktionen gleich behandelt werden, die gleichen Rechte haben und dann auch diese Rechte wahrnehmen können. Das ist etwas, das steht der AfD im Bundestag zu. Und sämtlichen Institutionen und Organen, die ähnlich dann halt auch aufgebaut sind, die öffentlich sind, würde ich komplett sagen, also natürlich als gewählte VertreterInnen müssen sie die gleichen Rechte haben. Also die Rechte, die ihnen zustehen, müssen sie auch wahrnehmen können. Aber wenn jetzt Veranstaltungen, die ja nicht komplett öffentlich finanziert sind oder auch der Bundespresseball beispielsweise, wo ja die Bundespressekonferenz einlädt, ich weiß nicht, ob man wirklich immer bei jeder Veranstaltung sagen muss, wir müssen, also jeder Veranstalter muss die AfD genauso behandeln. Ich glaube, irgendwo gilt auch das Hausrecht und das muss man halt irgendwie auch nochmal trennen. Also ich glaube nicht, also ich bin nicht der Meinung, dass die AfD ein Recht hat, überall eingeladen zu werden, wo andere Parteien eingeladen werden. Man muss aber, und da bin ich völlig überzeugt, die VertreterInnen, die Gewählten genauso behandeln wie die anderen gewählten VertreterInnen auch in dem Rahmen ihrer Mandatsausübung. Und da nehme ich aber nicht wahr, dass sie daran gehindert werden. Also das sieht die AfD natürlich anders, aber da achten wir ja auch sehr darauf, dass man sich da, also dass man uns da keinen Vorwurf machen kann oder dass man daraus nicht irgendwie was konstruieren kann, dass da wirklich MandatsträgerInnenrechte irgendwie eingeschränkt werden. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so häufig geben. Ich weiß, dass es in Aachen ganz häufig gemacht wird. In Aachen hat die AfD keinen Fraktionsstatus, weder im Städteregionstag noch im Stadtrat. Und dann werden natürlich zu Veranstaltungen, was heißt natürlich, aber es werden zu Veranstaltungen häufig einfach nur die Parteien eingeladen, die im Stadtrat mit einer Fraktion vertreten sind. Es gibt ja durchaus Gründe, die auch nachvollziehbar angeführt werden können, um halt den Einladerkreis auch durchaus berechtigterweise einzuschränken. Hm. Und da finde ich, sollte der Kreativität auch nicht unbedingt Grenzen gesetzt werden.
Würden Sie denn auf ein Panel gehen, wo jemand aus der AfD sitzt?
Ich finde das eine sehr schwierige, also beziehungsweise ich fand das eine sehr schwierige Frage im Bundestagswahlkampf. Die Frage haben wir uns auch rauf und runter gestellt. Ich saß auf einem Panel mit einem AfD, also weil es einen AfD-Kandidaten gab in Aachen. Es ist eine Abwägungssache. Ich bin da tatsächlich auch hingegangen, weil ich wusste, dass die Veranstalter, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, vielleicht war es sogar das Medienhaus in Aachen oder so, dass es quasi auch nicht anders möglich war, als alle einzuladen, weil es sonst sehr großen Aufschrei gegeben hätte und so. Und ich genau wusste, dass meine Mitkandidierenden der anderen demokratischen Parteien super stabil waren und eine ähnliche Einstellung hatten und es ganz klar war, dass wenn dort menschenverachtende und vor allen Dingen auch falsche Aussagen getätigt werden, dass da durchaus genügend Leute da sind, die das auch nochmal richtig rücken würden und so. Das war in Ordnung. Ob ich es immer machen würde, kann ich es wirklich nicht sagen und ich weiß auch nicht, ob ich es zu jedem Thema machen würde.
Ich hätte vorher gesagt, zwei Sachen diese Woche. Es gab noch eine Sache, ich fasse es mal unter die Klammer, einen Versuch auch der AfD im Kampf um Wählerstimmen etwas entgegenzusetzen. Also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ist jetzt auch auf TikTok. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Finden Sie das gut? Prinzipiell und das, wie er da ist.
Okay, das wird jetzt unangenehm, weil ich bin selber nicht auf TikTok, deswegen habe ich die TikTok-Videos von Olaf Scholz noch nicht gesehen. Ich habe aber durchaus wahrgenommen, dass er auf TikTok ist. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich persönlich glaube schon, dass es wichtig ist, der AfD auch Kontra zu geben auf den Kanälen, wo sie bisher sehr alleine waren, also wo sie auch einfach sehr viel Content generieren konnten, wo uns einfach auch die Ressourcen gefehlt haben. Ich finde es gut, dass Olaf Scholz das tut. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass er versucht, auch diese Zielgruppen irgendwie zu erreichen. Und auch diese Formate jetzt irgendwie auch zu versuchen. Ich hoffe, dass er Formate nimmt, die auch TikTok-tauglich sind. Wie gesagt, ich habe die Videos.
Ja.
Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht vormachen, dass TikTok der Schlüssel ist, dafür die AfD wieder klein zu kriegen. Es könnte ein Schritt dazu sein, dass man einfach sagt, wir überlassen jetzt keine Kanäle mehr nur der AfD. Aber nur weil wir jetzt irgendwie ähnlich aktiv sind auf TikTok, wird das, glaube ich, nicht bringen, dass jetzt irgendwie die AfD kleiner wird oder die Zustimmung unbedingt geringer wird. Obwohl ich wirklich auch bei meinen Besuchen an Schulen und so ganz häufig höre von jungen Leuten, die sagen, ey, was ist eigentlich mit euch los? Weil immer, wenn ich auf TikTok bin, werden mir halt nur AfD-PolitikerInnen vorgeschlagen, weil die eine gewisse Reichweite haben und von euch ist eigentlich niemand da. Und das, was ihr dann macht, ist dann irgendwie super sporadisch und irgendwie passt das nicht zum Format. Also höre ich schon. Deswegen glaube ich schon, dass TikTok ein wichtiger Kanal ist. Ich persönlich traue mir das nicht zu. Also weil TikTok ein Kanal ist, wo man sehr viel aktiv sein muss. Man muss, glaube ich, auch sehr viel, also aus meiner Sicht sehr viel TikTok-Videos einfach selber konsumieren, um einfach auch die Trends mitzubekommen, um einfach auch zu wissen, hey, was trendet gerade, was müsste man irgendwie machen, wie sollte man das zuschneiden, was für einen Ton spricht man an, was für Themen sind gerade relevant. Und ich glaube, ich hatte das mal bei einer vorherigen Folge gesagt, eine Kollegin von mir bei den Linken hat eine Vollzeitstelle nur für TikTok. Und das ist einfach eine Ressource, die fehlt uns. Also es ist halt immer eine Abwägungssache, nimmt man eine Vollzeitstelle für TikTok oder nimmt man eine Vollzeitstelle für komplett Social Media oder nimmt man eine Vollzeitstelle nochmal für die Beantwortung von BürgerInnen-Mails. Und es ist halt immer eine Abwägung davon, wie man die Ressourcen einsetzt. Und bisher habe ich die Notwendigkeit noch nicht gesehen und ehrlich gesagt sträube ich mich davor, irgendwie 40 Stunden jemanden einzustellen, der wirklich nur TikTok beobachtet und die Videos zuschneidet und entsprechend produziert, obwohl ich die KollegInnen, die es machen, ehrlich gesagt, also auch bewundernswert finde. Ein Kollege von mir, Markus Hümpfer aus Schweinfurt, hat jetzt vor ein paar Wochen angefangen, der ist auch mega stolz drauf, der macht jetzt tatsächlich jeden Tag ein Video, bis die AfD unter die 5%-Regel gerutscht ist, indem er eine falsche Behauptung der AfD entlarvt. Jeden Tag, wirklich auch in so einem Format 20 bis 30 Sekunden, also wirklich auf den Punkt, dann steht er da und sagt, das ist der Fakt und das ist falsch, weil, und danach ist er auch super schnell fertig. Und was ich super finde, ist, dass er dieser Versuchung, die ja PolitikerInnen häufig haben, dass wir jetzt einfach mal 2 Minuten oder 3 Minuten über irgendwas reden und dann nicht zum Punkt kommen, völlig selber gar nicht nachgibt, sondern wirklich es auf den Punkt bringt und einfach ganz klar sagt, das macht schon allein keinen Sinn, weil, Und dann ist der Punkt damit gemacht und dann gibt's am nächsten Tag ein anderes Video. Und ich habe ihn jetzt gefragt, was er machen will, wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauert, bis die AfD unter 5% ist. Und er meinte, es gibt so viele falsche Aussagen der AfD, da wird er bis dahin also noch locker genug Content finden. Und zweitens, die produzieren ja jeden Tag neuen. Also von daher ist er da wohl guten Mutes. Und solche Aktionen finde ich super. Also solche Aktionen, wenn man die Ressourcen hat, wenn man eine kreative, gute Idee hat, finde ich, her damit und auf TikTok. Also alle Leute, die da wirklich Spaß dran haben, die da irgendwie auch ein Talent für haben, absolut. Vielleicht sollte ich mir mal angucken, ob Olaf Scholz auch dazu gehört. Das haben wir noch nicht gemacht.
Also so viel kann ich, glaube ich, schon verraten. Er geht eher einen anderen Weg. Also er hat, von denen, die ich jetzt bisher gesehen habe, ist seine Aktentasche im Mittelpunkt des Geschehens. Die er dann auch auspackt, was ja diesem Social-Media-Trend, ich packe meine Tasche aus und zeige, was da drin ist. Das machen ja meistens Influencerinnen und zeigen, was sie an Kosmetik da drin haben. So. Aber ich konnte alle verstehen, die es nicht gelungen finden, weil es so eine, also ich glaube, es spricht in dem Sinne dann die falschen Menschen an, wobei ich gar nicht weiß, wen er ansprechen möchte, aber das ist dann eher so meine Generation aufwärts, die das noch lustig findet, dass man eigentlich einen spießigen Job hat und dann selbstironisch so ein bisschen sich als cool präsentiert. Ich habe nur so das dumpfe Gefühl, dass das nicht unbedingt das ist, was die Jüngeren auf TikTok anspricht. Aber wer weiß, ja.
Ich finde es aber super, dass er es versucht. Also das mit der Tasche hatte ich tatsächlich auch gehört. Aber er liebt ja seine Aktentasche auch. Er hat ja auch schon auf Instagram, glaube ich, mal geschrieben, dass diese Aktentasche ja eine Tasche ist, die ihn jetzt schon wirklich Jahrzehnte begleitet und die er nie ausgetauscht hat und so. Und solche Punkte machen ihn dann halt irgendwie auch ein bisschen wieder menschlicher. Aber mir fällt es doch schon schwer, mir Olaf Scholz vorzustellen in so richtigen TikTok-Trends, wo er dann vielleicht auch wirklich nochmal Musik- und Tanztrends irgendwie aufgreift. Wenn er das macht, dann würde ich mir sogar einen TikTok-Account holen, nur um ihn, um mir das nochmal genau anzugucken. Aber er soll es versuchen. Ich meine, alle, die jetzt auf TikTok diesem Kanal folgen und das jetzt irgendwie sympathisch finden und sagen, hi, voll cool, dass der Kanzler das wenigstens versucht, ist ja super. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt Leute ihn jetzt haten, die ihn vorher super gefunden haben. Also das wird ja nicht passieren. Also von daher,
nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, genau. Deswegen also diejenigen, die jetzt ihn peinlich finden oder sagen, ja, muss das sein, werden ihn vorher ja auch schon eher skeptisch oder zumindest kritisch betrachtet haben. Deswegen, also er soll es versuchen. Ich finde es gut, dass er sich das traut, weil es gibt ja auch viele, inklusive mir, die sagen, oh, bevor ich es jetzt hundertprozentig perfekt kann und irgendwie mir sicher bin, dass die Leute mich total klasse finden, mache es lieber gar nicht. Und da finde ich es eigentlich relativ cool, dass Olaf Scholz mit der Art und Weise, wie er nun mal ist, dann irgendwie trotzdem sagt, ich probiere es mal. Und ja, und wenn das jetzt irgendwie 5 Leute, 50 Leute, 500 Leute sympathischer finden als sein bisheriges Auftreten, weil sie ihn bisher sonst einfach nicht wahrgenommen haben auf ihren Kanälen, ist ja schon mal etwas.
Ja, gut, vielen Dank. Wir haben nicht mehr ganz so lange bis zur Europawahl, aber das wird uns wahrscheinlich auch noch beschäftigen, die nächsten Podcasts.
Das total. Und vielleicht noch eine Sache, was mir wichtig wäre, wäre einfach auch nochmal so ein bisschen der Appell, all diejenigen, die jetzt in den letzten Wochen auf die Straße gegangen sind, wenn die wollen, also wenn ihr wollt, dass euer Engagement, was jetzt einfach gezeigt hat, irgendwie wirklich was bringt, dann muss man auch den Weg zur Wahlurne schaffen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen einfach schwerfällt, sich zu entscheiden, weil man das Gefühl hat, eigentlich sind alle Parteien gleich und alle PolitikerInnen sind gleich, versprechen viel und machen am Ende nichts für mich. Aber es ist ja trotzdem ein Zeichen der Demokratie. Und ein Zeichen der Demokratie ist am Ende auch, dass man das Bestmögliche wählt. Es wird niemals etwas geben, wo man sagt, das ist hundertprozentig das, was ich möchte. Sonst müsste man vermutlich eine eigene Partei gründen und dann hoffen, dass man genügend Unterstützung bekommt, um selber reinzukommen. Aber es ist mir einfach unglaublich wichtig, dass die Wahlbeteiligung hoch ist, dass egal welche demokratische Partei es ist, dass die Parteien gewählt werden und dass einfach auch nochmal so ein Ruck durchgeht, dass man auch den VolksvertreterInnen nochmal ganz klar sagt, ihr habt jetzt eine richtig große Legitimation bekommen. Und wir sind immer noch skeptisch euch gegenüber, aber wir wissen ganz genau, dass ihr unserer Demokratie besser tut als ganz viele andere Alternativen. Und das wünsche ich mir einfach, weil ich glaube, dass der Protest auf der Straße nichts bringt, wenn der Protest nicht zur Wahlurne getragen wird.
Schön, dass auch ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuhören. ja, diese Folge 58, in der ich Yvonne Rien ihrem Büro im Otto-Welz-Haus getroffen habe, die haben wir schon ein bisschen früher aufgezeichnet. Das war Anfang April, das heißt, es war vor dem Todesurteil von Tomasz Saleh. Das ist ja der politische Pate von Yvonne Rien, ein iranischer Rapper. Die Nachricht, dass er zum Tode verurteilt wurde, die kam also nach dem Gespräch mit ihr, sonst hätten wir darüber selbstverständlich auch gesprochen. Das holen wir aber in der nächsten Folge nach. Das wird dann Ende Mai sein. Ja, und davor, vor der Europawahl, werde ich auch endlich die Spezialfolge veröffentlichen. Das hatte ich euch schon mal angekündigt. Mit Rebecca Müller, nämlich von Volt, habe ich gesprochen, die in Köln Kommunalpolitik macht und jetzt für das Europaparlament kandidiert. Ja, bis dahin, macht's gut.